Wenn es was Komisches gibt auf dieser Welt, dann ist es der Kunstmarkt. Und wie man auf diesem Kunstmarkt besteht, beziehungsweise vom Studium in den Kunstmarkt übergeht, darüber habe ich mit Künstlerin Judith Ritter-Davis gesprochen und ich freue mich auf das Gespräch. Viel Spaß dabei!
Hallo Judith, schön, dass du da bist. Judith Ritter-Davis ist bei mir in einem Podcast Kreative Karriere. Schön, dass du da bist.
Hallo Maike, ich freue mich.
Ja, um hier so ein bisschen anzukommen in deiner schönen Wohnung und um es ein bisschen einzugrooven, habe ich dir 5 Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Das macht mich ein bisschen lockerer und dich vielleicht auch. Mhm. Und ich würde einfach mal starten damit.
Gerne.
Weißwein oder Apfelwein?
Weißwein.
Textilien oder Keramik?
Momentan wieder Textilien.
Okay. Walt Disney oder Brüder Grimm?
Brüder Grimm.
Kreativer Flow oder strategische Struktur?
Momentan strategische Struktur.
Ist ja auch immer so ein Wechselspiel. Mhm. Gold oder Silber?
Gold.
Ja, das fühle ich. Mhm. Ja, cool. Auf ein paar Details werden wir noch später eingehen, weil ich die Fragen ja extra für dich ausgesucht habe. Mhm. Du hast genauso wie ich an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert, aber mit einem unterschiedlichen Schwerpunkt. Kannst du dich noch an die Judith von damals, die mit der Mappe dorthin gegangen ist, erinnern? Und vielleicht kannst du uns mal zu dieser Judith mitnehmen, wie sie sich gefühlt hat, als du mit der Mappe dastandst und das erste Mal so mit der Kunsthochschule in Berührung kamst.
Mhm. Also ich bin ja auf einem Umweg zur HFG gekommen. Mhm. Also ich hatte schon studiert in Darmstadt an der Mathildenhöhe. Da hatte ich sozusagen meinen Mappenmoment. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich auch so einen ähnlichen Spezialmoment an der HFG gehabt. Als ich dort das erste Mal hingefahren bin, um mich vorzustellen, damals bei einem Professor und beim Kunstprofessor und bei einem Theorieprofessor, habe ich in Essen gelebt, bin hierher gefahren, war super aufgeregt, kannte die HFG nur vorher eben von also als Partyort, ja, mit spannenden Ausstellungs-, also eben am Rundgang, ne? Ja. Erfahrungen. Und bin dann hier reingefahren, war super aufgeregt und habe einen Parkplatz gesucht. Bin um die Ecke gefahren, direkt an der HFG. Vor mir hat ein vergoldeter, tiefer gelegter Benz, Mercedes-Benz gestanden. Und die Parklücke war relativ klein, aber ich dachte, ich passe da rein. Ich habe angefangen, da irgendwie einzuscheren. Steigt der Fahrer aus dem Auto vorne vor mir aus. Hat ein bisschen grimmig ausgesehen. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt, der hat natürlich Angst, dass ich in sein Auto fahre. Ja, aber dann lächelt er mich an und hilft mir halt super charmant, in diese Parklücke reinzukommen. Und ich habe mich irgendwie, war das für mich so ein initialer Moment, wo ich gedacht habe, geil, also irgendwie hat mich der Ort jetzt hier willkommen geheißen.
Ja. Ist auch gleich, ja, wie so Gegensätze, die man in Offenbach findet, so
absolut
in einer Situation aufgefangen.
Ja, genau. Ja. So alle deine Annahmen werden ins Gegenteil gekehrt. Und ja, also das war so ein Moment, der jetzt quasi nur vor der Hochschule stattgefunden, ja, hat, aber den ich damit absolut verbinde.
Ja, schön. Und während dem Studium habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass es so zwei Lager gab an Studenten. Eine, die es gar nicht erwarten konnten, weiterzugehen, und eine, die so am liebsten für immer in diesem Kosmos leben wollten. Hast du dich dazu irgendwie so dazugefügt oder wie ging es dir dabei?
Mhm. Also tatsächlich war das eben genau der Punkt. Ich habe ein Aufbaustudium gemacht an der HFG, um zu gucken, ob ich nochmal ein volles Kunststudium, mhm, mache. Und das geht normalerweise über anderthalb Semester. Ich habe das aber wegen einem großen Projekt für Brüder Grimm auf 3 Jahre eigentlich gestreckt gehabt und war länger als gedacht dort. Und habe währenddessen schon gemerkt, dass ich eher fertig bin jetzt mit Studieren, mhm, sondern eher so nach draußen wollte, ja, und dann auch das Gelernte in der Realität weiterentwickeln und umsetzen und so. Also würde ich mich eher zu denen nach vorne.
Ja. Und in deinem Studium hast du hauptsächlich Illustration studiert in der Zeichenklasse?
Mhm. Freies Zeichnen eigentlich. Ja, genau. Ja. Mhm.
Hast du dann mit dem Diplom abgeschlossen, wenn es ein Aufbaustudiengang war? Oder
nee, das ist so eine Art Master of Arts Status. Mhm. Heißt aber postgraduales Studium, okay. Glaube ich, der so, ja.
Ja.
Aber quasi von dem Status her ist das Master of Arts.
Hattest du während dem Studiengang eine bestimmte Mentorin oder Mentor aus der Zeichenklasse oder vielleicht aus dem Kunstkursfeld, der dir besonders weitergeholfen hatte?
Also tatsächlich hätte ich gerne etwas derartiges gehabt. Das habe ich auch lange davor und auch lange danach gesucht. Mhm. Weil ich so intuitiv gespürt habe, das ist das, was eigentlich wirklich auch starke Entwicklungen befeuert, wenn man eine Mentorin hat, oder einen Mentor. Ich hatte das immer ein bisschen versucht, in dem Professor zu suchen, den ich damals hatte. Das war aber, das war punktuell auch möglich, aber das war total unzuverlässig sozusagen.
Ja.
Das war eher so eine Art Glücksspiel und hatte jetzt auch wenig mit mir als Person zu tun. Und
Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe es immer nur von außen bei anderen beobachtet, dass es da in den Klassen oder gut gematcht hat und die dann auch ganz andere Zugänge auf einmal bekommen haben zu Ausstellungen, zum Kundenkreis oder Netzwerk und sowas und hatte das persönlich aber gar nicht dieses Erlebnis oder diese Beziehungen zu den Professoren, sodass ich das immer so ein bisschen faszinierend aber auch fand und auch im Nachhinein gemerkt habe, dass das schon dann auch irgendwie den Start in das richtige Kunstleben oder in das richtige Designerleben erleichtert auf jeden Fall, wenn man das schon gleich so eine Mentorin oder einen Mentor hat.
Ja, absolut. Also das empfinde ich auch als absolut unzeitgemäß. Ich weiß in anderen, also das ist quasi üblich.
Ja.
Letztendlich finde ich es aber unzeitgemäß, weil es eben sehr willkürlich ist, einfach hochindividuell und das auch etwas ist, was ich hochgradig kritisiere und womit ich auch immer nicht klargekommen bin in dem Kunstmarkt.
Ja.
Also diese personenabhängige Macht letztendlich. Ja.
Wer dich mag und wer in welche coole Gang reinkommt.
Genau, ja, in wessen Gunst stehe ich und gehöre ich zu der coolen Gang oder nicht. Ne?
Ja. Das war, glaube ich, bei den Designern genauso wie bei den freien Künstlern irgendwie ähnlich, dass man das Gefühl hatte, es gibt die einen coolen und die anderen, die irgendwie sich selbst dann kämpfen müssen für Kontakt oder Netzwerk oder Ausstellungsräume und sowas. Manchmal, also ich war damals noch sehr jung und hatte noch gar nicht so das Selbstbewusstsein oder die Überlegung, dann zu einer anderen Kunsthochschule oder zum anderen Professor mich umzugucken, was zu mir passt, und habe das dann einfach mich so durchgekämpft. Und ich glaube, vielen geht es dann ähnlich, die dann sich dann einfach so ein bisschen ihren eigenen Weg suchen oder da durchkommen. Hattest du dann eine klassische Abschlussarbeit? Oft ist es ja die Diplomarbeit, bei dir war es dann vielleicht eine andere. Vielleicht kannst du über diese Arbeit ein bisschen erzählen, wie die aussah und was du da gemacht hast.
Ja, super gerne. Also die Arbeit ist umfangreicher als eine Diplomarbeit. Und es gibt eine praktische Arbeit und eine theoretische Arbeit. Ich hatte mich mit dem Intuitionsbegriff beschäftigt, zum einen ästhetische Theorien danach untersucht, welchen Stellenwert die Intuition im künstlerischen Schaffensprozess hat. Und in der praktischen Arbeit hat sich mein Vorhaben so ein bisschen verschmolzen mit dem Projekt, was der damaligen Zeichenklasse angeboten wurde, nämlich Arbeiten für die neue Staatsanwaltschaft in Hanau zu entwerfen. Märchen der Gebrüder Grimm, da war irgendwie 100 Jahre jetzt auch Gebrüder Grimm, eben neu zu interpretieren. Ja. Und da habe ich mich mit dem Märchen Frau Holle beschäftigt.
Ja.
Und weil ich damals dachte, ich will mir ein Märchen aussuchen, das nicht diese Prinz-Erlöser-Story erzählt. Und in dem Zug ist mir zum ersten Mal bei Frau Holle aufgefallen, dass es da zum einen keine Männer gibt, zum anderen diese, also die Pechmarie und die Goldmarie, halt eine Person, also die heißen halt beide Marie.
Ja, ne? Ja.
Aber auch erst, nachdem sie ihren Weg durchlaufen sind. Vorher haben die keine Namen.
Ah ja, spannend.
Und ja,
und es gibt auch keine Ritter und keinen Retter.
Gar nichts.
Die machen ihr eigenes.
Genau, ja. Genau. Es ist so eine eigene, spezielle Welt. Und das fand ich total interessant. Habe dann in meinen Recherchen auch festgestellt, dass das tatsächlich das Frau-Holle-Märchen auf einer heidnischen Gottheit, nämlich der Holda, beruht,
ja.
Die hier in Mittelhessen die Hauptgottheit war für eben die Jahreszeiten. Also diese Winterholle, ja, die wir kennen mit Schüttel, die Betten schütteln und dann schneit es, ist quasi nur eine Erzählung der Holda-Stories.
Ja.
Es gibt quasi Erzählungen oder gab Erzählungen auch zu jeder anderen Jahreszeit. Also die ist einfach.
Und die Winterholle ist einfach die populärste von
allen. Ja, genau. Ja, okay. Und nämlich, also auch diese Geschichte mit der eben mit der reifen Frau, ne, als Frau Holle, dann mit der jungen Frau, die quasi glücklich ist, mit der goldenen Frau und mit der toten Frau, die mit Pech übergossen ist. Also gibt es quasi in vielen anderen Mythologien auch Demeter-Mythos mit dieser jungen Toten und der jungen aufblühenden Frau und der reifen Frau. Ne? Also eben dieses Frühling, Sommer und Winter eigentlich.
Ja.
Diese Erzählungen, die den Jahresablauf eigentlich erzählen. Ja, und da bin ich dann total tief reingegangen.
Ja. Und hast dann deine Abschlussarbeit.
Und habe meine Abschlussarbeit dazu gemacht. Das war eine Intarsienarbeit, die das Märchen so ein bisschen dargestellt
hat. Kannst du den Begriff Intarsien
noch erklären? Ja, also das ist, wenn das ist eigentlich eine Technik, die in der Holzverarbeitung genutzt wird. Das sind so Einlegearbeiten, oft Bilder in Tischen oder an Schränken oder Kommoden, wo aus dünnen Holzplättchen aus Schablonenformen einfach Bilder gelegt werden, die dann geklebt werden. Und das ist dann so eine Fläche, eine grafische Fläche, meistens grafische Darstellungen. Und wir haben damals was mit Acrylglas und ich noch mit Birkenholzfurnier
gemacht. Also es ist eine flächige Arbeit, aber in leicht plastisch,
ja,
also
genau.
Nicht wie eine Leinwand. Und ziemlich groß war die.
Ja, 1,80 auf 1,30 oder so.
Ja. Und musstest du dann auch darüber die theoretische Arbeit machen?
Genau.
Okay. Und als du dann das abgehakt hattest, quasi das, das Kapitelstudium abgehakt hattest, ist es dir dann leicht gefallen oder war dein Plan direkt mit der freien Kunst weiterzumachen? Hattest du konkrete Pläne, wie es nach deinem Studium weitergeht? Wie war so der Übergang zwischen Studiengang und dann der freien Kunst?
Also mir ging es ganz ähnlich wie dir, was du vorhin erzählt hast. Ich habe zwar in dieser Zeit zu den Coolen gehört in der Klasse. Und hatte sogar auch, ein Galerist hatte sich für die Frau Holle sogar auch interessiert. Ja. Aber ich war irgendwie zu dem Zeitpunkt auch, war mir das alles sehr rätselhaft. Mhm. Ich hatte den Eindruck, du kannst quasi gar nichts aktiv selber machen, sondern du musst immer warten, bis du ausgewählt wirst.
Ne? Ja.
Der Professor sagt, hier komm mal dort mit hin, dann stelle ich dich dem und dem vor.
Ja.
So. Jetzt auf Ausstellungen zu gehen und mich dort irgendwelchen Leuten vorzustellen, das war damals, das mache ich heute sehr gerne, ich liebe Netzwerkarbeit mittlerweile, Aber damals war das für mich, ich wusste nicht, was da angemessen ist.
Ja, ja,
was
man kennt nervt, es ja auch nicht. Also man kriegt es ja nicht.
Genau,
man kriegt es ja auch im Studium nicht beigebracht, wie funktioniert der Kunstmarkt oder wie geht man damit um oder wie sind die Rollen verteilt oder sowas. Ja. Das erzählt einem ja keiner, wenn man da jetzt nicht in irgendwelche Kreise geboren oder eingeladen wird, dann da als Außenperson reinzukommen in so ein Ökosystem. Kunstmarkt ist ja auch schwierig.
Absolut. Und ich habe eben das Gefühl, dass das alles sehr implizit eben passiert, eben hoch individuell und personenabhängig und und dass es eben, deswegen hatte ich da erstmal in dem Sinne keine starken Absichten. Mhm. So ein bisschen geschaut, kann ich ausstellen, kann ich, ne, was kann ich so machen, ja. Wie kann ich an der Arbeit dranbleiben, also was ist mein nächstes Projekt,
ja,
ne, irgendwie eher so, welche Themen beschäftigen mich und ehrlich gesagt war nach dem Studium erstmal das Thema auch und wie kann ich meinen Lebensunterhalt Geld verdienen.
Ja.
Und das ist ja eben, wenn du nicht, das weiß ich jetzt heute, ne? Mhm. Wenn du jetzt nicht im Studium entweder als Checker geboren bist und oder halt in der Familie aufwächst, die unternehmerisch denkt und einfach ziemlich schnell klar ist, du musst Beziehungen aufbauen und du halt diesen Schwung nicht im Studium schon kreierst, sozusagen, um dich rauszuschießen, dann fängst du da ja quasi viel später generell an, weil es dauert natürlich, bis du und so weiter, ne?
Ja.
Und ja, daher war das eher so, habe ich damals, um jetzt auf deine Eingangsfragen zurückzukommen, nicht so strategisch gedacht, sondern echt eher so basismäßig.
Ja.
Erstmal Moneten, welchen Monetenjob kann ich machen, damit ich dann meine künstlerische Arbeit weiterentwickeln kann. Und damals habe ich eben noch gedacht, wenn ich eine gewisse Qualität erreiche, dann wird das reichen, um irgendwas anzustoßen.
Weil deine Qualität das dann automatisch gesehen wird.
Genau.
Und dann irgendjemand,
genau.
Also man muss ja auch dazu sagen, das war ja auch eine Zeit, wo diese ganzen Social Media Selbstvermarktungssachen auch noch gar nicht so im Fokus standen, gerade im Kunstmarkt. Mittlerweile kriegt man das ja tatsächlich schon viel, viel früher mit, dass jeder Kunststudent irgendwie seinen Instagram-Kanal hat, aber wir sind ja tatsächlich, man fühlt sich ein bisschen alt, wenn man das sagt, aber damals hat man ja Kunst auch gar nicht so online präsentiert, sondern es war ja wirklich ein ganz analoges Kunstmarktsystem, um bekannt zu werden.
Ja, stimmt, ja.
Ja, die Themen, die du behandelst, haben ja tatsächlich damals schon mit der Weiblichkeit, mit dem Frausein und sich viel beschäftigt und ziehen sich ja jetzt durch deine Arbeiten auch so immer so ein bisschen durch. Wobei du ja auch mit verschiedenen Materialien immer spielst. Deine Arbeiten sind manchmal Textilien, Keramiken im Moment viel, die du, glaube ich, nach dem Studium erst dazu genommen hast.
Ja.
Genau, vielleicht kannst du mir noch mal ein bisschen erzählen, wie du deine Materialien aussuchst, was bei deinen Materialien wichtig ist, dein Spiel zwischen deinen studierten freie Zeichnung dann in die Plastik rein. Hast du da einen Prozess von der Zeichnung in die Plastik oder stellst du dir das gleich plastisch vor, deine Bilder? Genau, das waren jetzt viele Fragen auf einmal.
Ja, ja, aber ist okay. Also meine Materialien, wenn ich jetzt in der Rückschau drauf gucke, was ich bis jetzt so verwendet habe, könnte man wohl schon sagen, typisch weiblich konnotierte Materialien.
Ja.
Ne? Also Textil, auch Keramik, gut, Zeichnung, weiß ich jetzt nicht, ist vielleicht noch eher das Neutralste. Die Materialien suche ich mir aus. Manchmal suche ich sie mir gar nicht aus, sondern die Idee, ich habe bekommen eine Idee.
Ja.
Und damit wird das Material entschieden. Also ich hatte öfter schon Phasen, in denen ich mir einfach Techniken beigebracht habe oder irgendwo hingegangen bin, um diese zu lernen, weil ich sie für eine Idee brauchte.
Ja, ja. Ja. Also du hast dann in deiner Idee quasi das Endresultat so ein bisschen vor Augen, stellst dir das vor und überlegst dann quasi, wie kann ich das mit dem Material herstellen? Funktioniert das überhaupt? Ist das, wie ist der Prozess?
Ja, und auch welches ist das passende Material für die Idee?
Ja.
Und die Arbeit mit der Keramik ist total interessant, weil ich jetzt in der Rückschau auch sehe, dass in diesen Jahren viele Leute mit Keramik angefangen haben.
Ja.
Also das war 2017, 2018. Und heute ist ja Keramik wieder total präsent und etabliert, in der freien Kunst wie auch im Kunsthandwerk. Ne?
Ja, und dann auch tatsächlich im Design, in der Mode, in dem täglichen Leben tatsächlich. Das ist da wirklich so eine interessante kulturelle...
Genau, und das ist 17, 18, irgendwie ist dieser Trend gekommen.
Mhm.
Ja. Und das ist ganz faszinierend, bei mir ist es auch so angekommen, bei mir persönlich war es so, dass ich zu dieser Zeit vorher sehr, sehr viel mit dem Computer gearbeitet habe und mich das richtig fertig gemacht hat. Und ich so richtig in meinen Gedanken dieses Bild hatte, wie ich in Erde rumknete. Und wir haben in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, gibt es eine ziemlich geile Jugendkunsthochschule, die professionelle Künstlerwerkstätten für Jugendliche das Konzept anbieten, mit professioneller Begleitung. Und dort habe ich mir dann einfach so Slots gebucht und bin da hingegangen und habe damit angefangen mit dem Material, einfach erstmal nur tatsächlich aus so einem Impuls heraus. Ja, und dann war das aber sofort so, oh, ist ja total geil.
Hat das Sinn gemacht, das Material zu deiner Arbeit.
Ja. Genau. Mhm. Und also ich muss dazu sagen, ich habe eben als Kind dort viel Zeit verbracht und dort auch viel mit Keramik gearbeitet.
Ja.
Und irgendwie war da so eine Connection dann sofort da und eben auch diese Lust, damit zu arbeiten. Skulptural habe ich schon früher auch gearbeitet. So Skulpturen aus Textilien eigentlich mit so Puppenfüllmaterial gefüllt. Das war oft gehäkelt und genau aus Wolle. Ja, und dann habe ich eben angefangen, ein paar Jahre mich tatsächlich voll mit Keramik zu beschäftigen. Also mit Ton.
Ja. Was ja dann auch irgendwie witzig ist, dass ich glaube, jetzt so 2-3 Jahren die Hochschule, an der wir studiert haben, auch diese Keramikwerkstatt aufgekauft hat, die Höchste.
In Höchst, genau.
Genau, die jetzt da zugehört. Ich meine, wir profitieren jetzt nicht mehr davon, aber daran kann man ja auch irgendwie die Bedeutung erkennen, die Keramik wieder zurückgewinnt in der Kunst und im Design.
Ja, ja. Und ich glaube, also für mich persönlich war es auch der Faktor, dass du eben auf einem sehr hohen materiellen Niveau etwas selbst herstellen kannst. Ne? Also andere für andere Objekte, die diese Art von Materialität bieten, jetzt eine sehr glatte Oberfläche, eine sehr shiny Oberfläche, das muss dann industriell gefertigt sein. Ne? Oder du musst eine professionelle Lackiererei geben, du musst es aus Aluminium machen. Oder auch allein Bronze schon herzustellen. Ja. Das sind alles sehr teure und teilweise industrielle Fertigungen. Und hier hatte ich das Gefühl, das war auch so etwas, was wiederentdeckt wurde. Ich kann quasi selbst, ist auch teuer, ne? Also Keramik ist echt teuer in der Herstellung, aufwendig
auch ein langer
und
Prozess,
super aufwendiger Prozess. Aber du hast eben ein Ergebnis, das einfach eine total hochwertige Qualität hat in der Materialität.
Ja, ja. Daher hat ja die Keramik auch so eine lange Tradition. Und nichtsdestotrotz wird Keramik aus dem 18. Jahrhundert so teuer verkauft, weil es einfach so eine hohe Professionalität hat und Ästhetik auch hat, die überdauert.
Ja.
Was sind die Themen, die dir im Moment im Kopf rumschwirren in der künstlerischen Arbeit? Welche Themen behandelst du im Moment?
Mhm. Also ich habe in den letzten Jahren mich auch viel oder eigentlich schon die letzten 10 Jahre, das ist mir aber tatsächlich jetzt erst im letzten Jahr so bewusst geworden, dass ich mich viel auch mit der künstlerischen Praxis an sich beschäftigt habe. Also nicht nur, was kommt am Ende bei raus, sondern wie und aufgrund von was kommt es heraus. Ja. Also wie sind die Prozesse, welche Art von Praxis gibt es, künstlerische Praxis und da auch eben kollektive künstlerische Praxis. Ja. Ich habe mich im Movement-Bereich auch bewegt, also so Kontaktimprovisation gemacht.
Das ist Tanz.
Mhm. Und zum Beispiel, als ich angefangen habe, Kontakt zu tanzen, sind meine Zeichnungen besser geworden.
Ja. Ne?
Also auch solche, also das finde ich einfach spannend.
Wenn du sagst, die sind besser geworden, dann in der Linie oder in der...
In der Qualität tatsächlich. Okay. Mhm. So,
ja,
ne? Genau. Mhm. Ja. Irgendwie reifer geworden, knackiger, so, ne? Ja. Also, und das interessiert mich total, auch in diese Richtung zu forschen. Und ich arbeite auch mit Kollegen jetzt mehr zusammen. Und letztes Jahr hatten wir einen Workshop in Darmstadt mit der Sabrina Diesler zusammen, wo wir eben Kontakt mit skulpturalem Arbeiten verbunden haben. Mhm. Und da ist eine Skulptur aus Keramik entstanden, ein Trio, so 3 Frauen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, in diese Richtung werden die skulpturalen Arbeiten weitergehen.
In der Skulptur verschmelzen die Körper so ein bisschen ineinander, ist das die von der?
Ja, genau, genau. Also dieses Zusammenspiel von verschiedenen Bewegungen, einfach so Momentaufnahmen eigentlich von diesen Prozessen zu machen. Wobei mich eben diese Prozesse und Rahmen für diese Prozesse zu geben sehr interessieren.
Ja, wie sieht so eine Praxis dann aus? Ist es dann erst, dass man quasi den Tanz macht, um in den Körper zu kommen und dann im Anschluss die Plastik schafft? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also in diesem Fall ist es jetzt so gewesen.
Ja.
Demnächst machen wir einen Workshop mit Bewegung und Zeichnen wieder und dann zeichnen alle und dann mischen wir das.
Ah, ja.
Ne? Und es ist tatsächlich so, dass wir eben weniger tanzen im Tanzensinne und auch zeichnen jetzt nicht so, jetzt zeichnen wir eine Sonne oder, ne?
Ja.
Sondern dass es eher darum geht, auch hinderliche, quasi kreativitätshindernde Muster oder innere Blockaden spielerisch zu lösen.
Ja,
ja?
Um quasi den Kopf, das Danachdenken, wie bringe ich das auf die auszuschalten, um in die Bewegung quasi zu kommen, um zu starten zu können.
Genau.
Oder sowas. Ja.
So eine Rückerinnerung an das, was ursprünglich da ist, nämlich die Lust darauf.
Ja.
Ja? Freude, Interesse, Neugierde. Ja. Mal ausprobieren, experimentieren. Und das hat eher eben was mit so einer Selbstkontakt zu tun, so ein bisschen forschende, auch innere Arbeit, wie geht's mir, was gibt's für Impulse von innen, wie fühle ich mich im Raum, Wahrnehmungsübungen und dann eben, jetzt zum Beispiel in dem nächsten Workshop beschäftigen wir uns mit dem Thema Wellen und das ist dann auch so ein Anker, ne?
Ja.
An dem man sich orientieren kann, damit das nicht so ganz abstrakt ist.
Ja. Ja.
Weil in der Erfahrung ist es sozusagen überhaupt nicht abstrakt, aber es ist oft, also es ist tatsächlich ein bisschen schwierig im Moment noch drüber zu sprechen.
Ja, ich glaube vor allem für Leute, die halt das nicht als künstlerische Praxis schon gemacht haben oder noch nicht dabei gewesen sind, die vielleicht das auch mal nehmen, um mal was auszuprobieren an Kreativität. Und dann ist es schwer, glaube ich, gleich mit der Abstrakten zu kommen, weil, wie du schon sagtest, dann ist so kein Ankerpunkt da, und die man sagt, das muss ich machen, so kann ich es mir vorstellen. Manchmal muss man ja so ein paar Hilfslinien geben, um dann in das Freie zu kommen.
Genau, ja.
Ja.
Und man kann sich das eigentlich so vorstellen für jeden, der Meditation mag oder Fantasiereisen oder im Wald spazieren gehen oder mit Leuten, mit Freunden am See sitzen und schweigen oder auch begeistert Bienen beim Schlafen auf Lavendelblüten zu gucken. So einfach so eine, vielleicht Muse ist vielleicht das Wort, ja. Ne? So ein bisschen Muse zu üben. Das ist eigentlich ein guter Begriff. Gut, dass wir drüber reden.
Ja. Ja, manchmal muss man sich auch so austauschen, um da dran zu kommen. Oder die Worte laut zu sprechen, weil man ist ja dann manchmal in seinen Gedanken, kommt man da nicht weiter und das Gehirn springt dann weiter. Aber wenn man die Worte manchmal laut ausspricht, dann geht es so einen Schritt.
Ja.
Und das bietest du an für alle Personen, diese Workshops sind, für kann man sich anmelden und ist in einer kleinen Gruppe zusammen und macht dann diese künstlerischen Arbeiten zusammen.
Mhm.
Schön. Hast du im Moment eine Galerie oder einen Ort im Internet, einen Ort in der Stadt, wo man deine Arbeiten sehen kann oder eine Ausstellung, auf die du zuarbeitest, irgendwie sowas?
Also Ausstellungen mache ich jetzt erstmal keine mehr.
Ja.
Das habe ich mich letzten Sommer zu entschieden. Das ist für mich gerade irgendwie fertig. Ich hatte eine ziemlich große Ausstellung in der Oberfinanzdirektion. Das ist hier in Frankfurt so ein ganz guter, also ein spezieller Ort, aber so eine ganz gute
Station. Da kann man den Katalog auch noch bei dir bestellen, wenn man
genau. Gucken, ja, genau. unser Katalogchen kann man bestellen. Da habe ich gemerkt, also die anderthalb, zwei Jahre vorher habe ich wirklich sehr viel produziert und auch einfach richtig, richtig viel Arbeit in diese Skulpturen gesteckt, die da auch ausgestellt waren. Ja. Und ich war einfach müde.
Ne? Ja.
Also, und ich habe auch gemerkt, diese Produktion, das verlangt einem schon was ab und da pausiere ich gerade.
Ja.
Also diese künstlerische Praxis auszuweiten, das mehr anzubieten, auch über das Kunst- und Bewegungslabor ab nächstes Jahr in Frankfurt. Wir machen einen experimentellen Stadtspaziergang, Swarming Senses heißt der. Der wird im Rahmen von diesem World Design Capital stattfinden nächstes Jahr in Frankfurt. Also geht eher eben in diese Richtung. Das ist dann auch im öffentlichen Raum und noch einfacher zugänglich sozusagen. Ja. Genau, daher ist im Moment mit der Produktion eher Pause. Und eine Galerie habe ich keine mehr. Ich hatte eine Galerie und das hat für mich nicht funktioniert.
Ja, ich finde manchmal auch diese... kommt es ja auch in so Wellen, also oder so Phasen, die man im Künstlerischen durchlebt, dass man auch manchmal das Gefühl hat, diese Phase hat man so ein bisschen abgeschlossen oder muss die pausieren, weil man da einfach alles gegeben hat. Man hat den ganzen Input, alle Ideen, mental, körperlich, alles da reingesteckt, dass man erstmal mit einer anderen Phase weitermachen muss. Und die kreative Arbeit oder so geht es mir, künstlerische Arbeit ist ja nie fertig. Oder hört ihr nie auf? Es ist immer nur so ein Verschieben in verschiedene Bereiche, die man dann so ausprobiert. Das heißt, wenn man in den Workshop-zeichnerischen Bereich reingeht, mal gucken, man gleitet ja dann auch so dahin und das ergibt sich dann wieder andere Sachen, die einem spannend vorkommen. Irgendwann hat man manchmal vielleicht wieder den Drang, was selber für sich in Anführungszeichen ein Werk zu schaffen.
Ja, genau.
Das kann man ja auch nicht so erzwingen, dass man dann. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass die Plastik so einfach zu dir kam, diese Vorstellung, dass das dann da war, die Idee. Und das kommt dann manchmal einfach so.
Ja. Es sind auch noch 3 Skulpturen in meinem Kopf, die ich unbedingt machen möchte.
Ja.
Und ich habe mir jetzt aber quasi selbst den Druck rausgenommen,
die
für eine Deadline oder für eine Ausstellung und so weiter.
Und wie machst du das dann, wenn du sagst, du hast die schon im Kopf? Skizzierst du die dann schon mal oder notierst du die irgendwie auf, dass es die Idee konkreter wird? Oder wie ist da deine Praxis?
Mhm. Also Zeichnungen mache ich tatsächlich dazu keine mehr. Mhm. Wenn dann eher Fotos von, also ich frage meinen Mann, kannst du dich mal so hinsetzen? Dann mache ich irgendwie von 3 Richtungen Fotos, damit ich so ein bisschen gucke, wie sitzt der Körper dann im Raum?
Also wie Modell nehmen sozusagen.
Ja, genau. Also, und ich würde gerne eigentlich eine der nächsten Skulpturen gerne direkt mit Modell, also mit jemandem machen, der tatsächlich Modell steht, ohne diese Zwischenstufe Fotografie.
Ja.
Das wäre für mich noch interessant, diesen Lernschritt zu gehen.
Mhm.
oder diese Erfahrung auch zu machen. Aber ja, so läuft das. Und dann ist
es hört sich sehr, sehr nach altem Meister-Atelier an. In der Renaissance, wie die Jünglinge da standen und sich.
Das hast du jetzt gesagt.
Das war dann meine Fantasie, die dann.
Aber ich finde, das, da kann ich gut mitgehen.
Ja. Ja, spannend. Aber manche Ideen brauchen auch irgendwie so eine Schlummerschwangerschaft, Gedankenschwangerschaft,
total, genau.
Bis sie dann, bis das richtige Timing dann irgendwie da ist und sagt, okay, jetzt habe ich die Kapazität, zeitlich, mental, was auch immer, mich darauf, auf diesen Prozess auch einzulassen. Wenn man gerade sagt, man will das nochmal vielleicht eine neue Technik erlernen, dann dauert das ja auch immer. Es ist ja nicht so, dass es auf Anhieb dann immer gleich so aussieht, wie das im Kopf ist, sondern das ist ja dann tatsächlich auch, oder kann auch ein längerer Prozess sein, den man dann wieder anstößt.
Ja, und es ist ja auch so, also was ich auch gerade an diesem skulpturalen Arbeiten wirklich so ganz zufriedenstellend finde, ist eben dieses der Form immer weiter nachforschen. Es könnte so aussehen, mehr so. Und dieses Arbeiten mit dem Ton ist ja total freundlich, weil du die ganze Zeit es weiter verändern kannst. Mhm. Ne? Bei einer Zeichnung ist die Linie auf dem Blatt, ne? Bei der Malerei, okay, da kann man auch Ebenen übereinander, trotzdem ist das unten drunter da.
Ja.
Ne? Und jede Technik hat da ihre Vorteile und ihre Qualitäten. Und dieses Nachspüren liebe ich bei dem skulpturalen Arbeiten.
Ja.
Weiter nachspüren. Fühlt es sich richtig an? Sieht es richtig aus? Und hier arbeite ich ganz viel mit direktem Sonnenlicht als Partner quasi.
Ja.
Weil die Schatten auch zeigen, ob es richtig ist. Also, und das empfinde ich, also das löst bei mir einen ganz, dann doch den Flow-State aus.
Ja.
Also das empfinde ich als eine große Verbindung zur Welt, wenn die Sonne so mitarbeitet. Mhm. Also so wie, ich empfinde das wie eine Mitarbeiterin oder jemand, der kommentiert. Ne?
Ja.
Schau mal, hier ist aber noch, sieht komisch aus, die Form. Ne?
Und wie entscheidest du, wann es fertig ist?
Das ist
fertig
dann irgendwann fertig.
Ja. Man weiß es dann einfach
ja,
so.
Das
man
einfach
weiß
dann fertig. Ja, das ist einfach dann fertig. Ja, genau.
Dass es fertig ist und da gibt es dann nichts mehr zuzufügen, das ist dann einfach so.
Ja. Und ich hatte früher eine Phase, also Phasen auch, wo ich dann es besser machen wollte, also wo ich einfach aus Angst heraus gedacht habe, vielleicht ist es aber noch nicht, wo ich dann auch Sachen dadurch kaputt gemacht habe.
Ja.
Und das ist so, ich höre da einfach drauf, wenn das Gefühl kommt.
Die Intuition zu dir.
Wenn sie sagt, stopp, jetzt ist es doch fertig.
Ja.
Das ist halt ziemlich eindeutig. Und ich sage mir dann immer, ja, ich kann ja nächste Woche auch noch dran weiterarbeiten, wenn es nicht weggeht. Hat ja das Bedürfnis. Und dann merkt man ganz schnell, ob das jetzt wirklich stimmt, dass man weiterarbeiten soll oder ob das nur aus Angst, aus Sorge, man hat irgendeine Qualität nicht erreicht.
Ja, ich habe eine Malereipraxis mir entwickelt sozusagen und da geht es mir genauso, dass ich genau weiß, da das Bild ist fertig, auch wenn es abstrakt ist, da kann ich jetzt nichts mehr geben, es ist einfach da und dann habe ich so einen Stapel an Bildern, die noch nicht fertig sind. Da spürt man dann einfach, da fehlt noch irgendwas.
Ja.
Man kann es nicht benennen, also gerade in der abstrakten, bei meinen abstrakten Bildern kann man nicht, oder kann ich mir das nicht sagen, oh, es fehlt noch, weiß nicht, mehr Schwarz oder sowas, sondern das fehlt einfach irgendwie noch eine Ebene von Tiefe oder von der Komposition und dann stehen die bei mir auch manchmal ein halbes Jahr, die Bilder, bis mir, weil manchmal weiß man auch nicht, was fehlt.
Genau.
Manchmal weiß man nicht. Also man weiß nur, das fehlt was, aber man weiß noch nicht, was es fehlt. Da muss man sich, oder teste ich dann aus, ist vielleicht da noch Bewegung oder Aktion oder ist es da ein Pol von Ruhe oder irgendwie sowas. Und mal klappt es und mal ist es nichts. Und ich habe auch schon gesagt, wie du einfach mal drüber gepinselt und dann war es eher schlimmer als besser, aber es ist der Prozess letztendlich.
Ja.
Wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest, fällt dir da was ein, was du vielleicht auch jungen Künstlerinnen, die gerade dabei sind, sich zu entwickeln im Studium, was du dem mit auf den Weg geben könntest?
Also auf jeden Fall Abstand entwickeln zu Personen, die die eigene Arbeit unproduktiv kommentieren. Mhm. Also ich finde es schon wichtig, kritisiert zu werden,
ja,
um sich verbessern zu können. Mhm. Also Qualität auch zu entwickeln.
Und auch
aber, zu, ja, genau, also eben diese Unterscheidung, fühle ich mich scheiße danach,
ja.
Ja,
ja.
Und habe ich gar keinen Bock mehr, ja, Kunst zu machen, von diesen Menschen einfach bitte fernhalten. Ja. Und auch wenn irgendetwas sagt, ja, aber ich will zu diesem Professor, weil der ist doch so toll oder so, nein, ist er nicht. Oder sie,
ja.
Ist er nicht, er oder sie ist nicht die Richtige für dich, ja, wenn du... ja, dich erschüttert fühlst.
Ich musste das auch total im Studium lernen, über meine Arbeiten zu sprechen, weil auch im Design hatte ich das Gefühl, wenn ich ein Design zeige oder eine künstlerische Arbeit, dass ich da so mein Herz hinlege und mich davon dann auch irgendwie so ein bisschen emotional zu distanzieren, weil die Professoren und Professoren einfach raushauen, was ihnen gerade im Kopf kommt. Und das kann gut oder auch halt oft nicht so gut sein oder nicht sensibel oder, ja, noch nicht mal konstruktiv. Also ich hatte einen Professor, der hat immer gesagt, ja, denk da mal nochmal drüber nach. So, ja, es ist jetzt nicht so, als hätte ich das in meiner Arbeit nicht schon gemacht. Das hat mich so 0,0 weitergeholfen, der Spruch, ja, denk da doch nochmal drüber nach. Ja, genau, also das Arbeiten zeigen und sich das dann nicht als persönliche Kritik zu Herzen zu nehmen, das stimmt, das muss ich sehr, sehr viel in der Universität lernen. Gerade schon zum Mappenbeginn hat sich das eigentlich durchgezogen. Ja.
Und ich habe jetzt auch gerade nochmal drüber nachgedacht, weil es könnte, wenn man dieser Empfehlung, die ich gerade gegeben, ja, habe, folgen würde, könnte es auch sein, dass man von der Hochschule gehen muss. Das ist natürlich keine Option. Also sagen wir es mal so, die Leute, die du dir freiwillig aussuchen kannst, die, ja, deine Arbeit kritisieren,
ja,
such dir jemanden aus, also such dir ein Umfeld, das produktiv ist und konstruktiv, ja, und vertrauensvoll und dich quasi, ja, die Wind unter die Flügel gibt.
Ja.
Ja, also das ganz klar. Und auch einen Nordstern zu entwickeln, also etwas wirklich Übergeordnetes, auf das ich mich hinbewege,
ja,
weil es einfach so ein steiniger und auch verrückter Weg,
ja,
ist,
ja,
ja, mit sehr, sehr viel Raum für Zweifeln und,
ja,
sehr, sehr viel Raum für Rückschläge, ist es wirklich wichtig, sich so eine Art Vision oder übergeordnetes Ziel,
ja,
etwas, wo man sich in den Dienst stellen kann. Mir hat total geholfen, so 2-3 Künstlerinnen zu haben,
ja,
die ich total verehrt habe.
Welche sind das?
Also das ist die Pippi Lotti Rist. Das ist die Judy Chicago. The Dinner Party, meiner Meinung nach das wichtigste Kunstwerk des 20. Jahrhunderts.
War in New York ausgestellt.
Genau,
ja.
Und die Louise Bourgeois.
Ja.
Das sind so meine, unter anderem natürlich, aber das sind so meine 3, auf die ich mich immer wieder berufen kann.
Lehrerin der Kunst.
Ja.
Zu Recht auch noch so.
Ja.
Ja, schön. Dann eine Abschlussfrage habe ich mir ausgedacht.
Mhm.
Wenn du heute irgendein Problem lösen könntest, ein kleines, ein großes, dein Problem, ein Weltproblem, kannst du dir aussuchen.
Mhm.
Welches Problem wäre das?
Empathielosigkeit.
Ja. Weg in die,
ja,
Empathie zu transformieren.
Genau.
Ja.
Ja.
Das können wir uns, glaube ich, alle bei allen Menschen wünschen, das stimmt. Dann vielen Dank, dass ich mich mit dir unterhalten darf, liebe Judith.
Das war sehr
schön. Werde alle Sachen, die du zeigen kannst, im Internet verlinken. Und